Hebräer 6, Vers 13 bis 20, Jesus, der Heilsanker. Ich lese den 12. Vers als Übergang mit. Dass ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld ererben die Verheißungen. Denn als Gott Abraham verhieß, da er bei keinem Größeren zu schwören hatte, schwur er bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich segnen und vermehren. Und also trug er Geduld und erlangte die Verheißung. Die Menschen schwören ja bei einem Größeren, denn sie sind. Und der Eid macht ein Ende alles Haders, dabei es fest bleibt unter ihnen. So hat Gott, da er wollte den Erben der Verheißung überschwänglich beweisen, dass sein Rat nicht wankte, einen Eid dazu getan. Auf dass wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lüge, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht haben und halten an der angebotenen Hoffnung, welche wir haben als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineingeht in das Inwendige des Vorhangs, dahin der Vorläufer für uns eingegangen, Jesus, ein hoher Priester geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Es ist immer wieder zu verspüren, dass mit jedem Schritt weiter der Zug durch die Seile der Liebe Gottes kräftiger wird und immer wegweisender auf das Ziel, auf das Eigentliche, auf die Substanz der Erlösung weist und dahingehend helfen will. Wir sollen uns nicht mit weniger zufrieden geben, als Gott für uns bereitet hat. Und wir sollen nicht nur im Glauben, in der Wahrnehmung, dass Gott in Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, leben, sondern in der Gewissheit, zu ihm zu gehören, in der Gewissheit, den Ort der Verheißung auch zu erlangen. Nicht nur in einer vagen Hoffnung zu stehen, vielleicht komme ich mal dorthin, wie es ja auch im Leben mancher Gläubigen leider oft zu hören ist, dass diese Gewissheit nicht mehr aus ihnen spricht, sondern eine Unsicherheit sich aufgemacht hat. Ich hoffe, dass ich selig werde. Das hat mit Gewissheit nichts mehr zu tun. Gott will, dass wir gewiss sind, denn nur die Gewissheit schützt uns auch vor den listigen Anläufen des Teufels. Dann kann er nämlich reden, was er will. Wenn ich gewiss bin, bin ich gewiss. Und das kann mir keiner mehr ausreden. Und darum geht es, um eine Festigkeit im Glauben zu gewinnen und sich nicht abermals, besonders wenn wir wieder an unseren täglichen Lebensplatz zurückkehren, in der Gewissheit nicht verunsichert werden. Denn Verunsicherung führt immer in Kompromisse. Verunsicherung führt in Kompromisse. Und Kompromisse blockieren im Leben eines Kindes Gottes, schaden uns und verkürzen das Zeugnis vom Evangelium, das Zeugnis von der Gnade Jesu. Also, ihr sollt Nachfolger werden, haben wir gelesen und heute Morgen behandelt, derer, die durch Glauben und Geduld ererben die Verheißung. Glauben und Geduld. Es geht weiter, es wird nichts aufgehoben von dem, was verheißen ist. Wartet nur, bleibt am Herrn, ihr werdet es sehen. Lebt schon, als ob ihr es eingenommen habt. Und nehmt es dann, wenn die Zeit gekommen ist, völlig auch sichtbar ein. Und jetzt haben wir das Beispiel mit Abraham, dem ja auch etwas verheißen wurde, was er nicht für möglich hielt, was er auch nicht erkennen konnte in dieser Welt, dass es möglich würde, was er aber dann im Glauben doch erwartete und empfing. Und empfing. Und Gott selbst gab zu dieser Verheißung einen Eid. Er schwur, dass es so geschehen würde. Und dieser Schwur ist gegeben, damit auch wir als Erben dieser Verheißung, der Verheißung, die Abraham gegeben wird, sicher sein können. Wenn also auch das volle Heil des ewigen Lebens noch nicht ganz zu sehen ist, wird es doch durch den Heiligen Geist in den Gläubigen immer wieder bestätigt. Nicht nur im Römerbrief Kapitel 8, Vers 16, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, sondern auch im Petrusbrief beschreibt der Apostel dieses Erstaunen der Kinder Gottes, dass sie wissen, dass dies Unsichtbare vorhanden ist. Und das ist eine Bestätigung durch den Heiligen Geist in ihnen. 1. Petrus 1, Vers 8 bis 9, welchen ihr ja nicht gesehen habt, den Heiland, der euch verkündet worden ist, die Verheißung, die durch ihn gegeben war und in ihm gegeben ist, nämlich nicht nur, dass er für unsere Sünden gestorben ist, sondern dass er im Himmel sitzt zur Rechten des Vaters und dass wir dahin kommen werden. Den habt ihr nicht gesehen, habt ihn aber doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht, und ihr werdet euch freuen, wenn ihr die Vollerfüllung dieser Verheißung seht. Jetzt schon habt ihr sie lieb. Jetzt glaubt ihr schon daran. Und ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude und herrlicher Freude. Das Ende eures Glaubens davonbringen, nämlich der Seelenseligkeit. Der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert also die Gläubigen, besonders aus den Juden, der judenchristlichen Gemeinde, dass die Verheißung des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs alle in Erfüllung gingen in der Vergangenheit und auch in Erfüllung gehen werden, wenn auch nach längerer Zeit. Das ist die Zeit der Geduld. Wenn wir auch nicht gleich alles auf einmal sehen, so wird sich doch die Zukunftsverheißung, dass in Jesus Christus das absolute Heil der Seele verborgen ist, erfüllen. So wie sich auch die früheren Verheißungen so an Abraham erfüllt haben, damit das Heilsgeschehen bis auf Jesus Christus weitergehen konnte. Abraham bekam die Verheißung, dass sich ein großes Volk aus ihm entwickeln sollte, dass er eine große Nachkommenschaft haben sollte und einen Sohn der Verheißung empfangen sollte. In Geduld sollte er darauf warten und er bekam die Erfüllung dieser Verheißung. Daran werden gleichsam also die Gläubigen im Neuen Testament erinnert. Diese Rückerinnern, war es nicht so bei Abraham? Waren da nicht Unmöglichkeiten vom physischen Erkennen vorhanden? War da einfach nichts zu sehen vom Menschlichen her, dass sich solch eine Verheißung erfüllt? Und doch hat sie sich erfüllt. Und so auch in unserer heutigen Zeit. Vieles können wir mit unserem physischen Auge nicht sehen, mit unserem Verstand nicht erkennen. Und doch erfüllt sich die Verheißung des lebendigen Gottes. Das soll eine Gewissheit in uns werden. 100 Jahre alt war er, als er diese erfüllte Verheißung empfing. 1. Mose 15, Vers 4 und dann Kapitel 21. Da wird gesagt, und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern von deinem Leibe, der da kommen wird, von deinem Leibe, der soll dein Erbe sein. Der Vorspann dazu, als Abraham ins Gebet ging, nach diesen Geschichten begab es sich, dass zu Abraham geschah das Wort des Herrn im Gesicht und sprach, du sollst dich nicht fürchten, fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sagte, Herr, Herr, was willst du mir denn geben? Ich gehe dahin ohne Kinder. Und dieser Eliezer von Damaskus, der wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keinen Samen gegeben, und siehe, einer von meinem Gesinde soll mein Erbe sein. Und dann die Antwort, der Herr sprach, nein, nein, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Eine unglaubliche Verheißung in einer unmöglichen, menschlich zu erkennenden Situation. Alt geworden, keine Möglichkeit mehr zu sehen, Kinder zu zeugen, zu empfangen. Sarah war alt. Die Verheißung, dass Abraham ja genährt werden soll wie die Sterne am Himmel, war nicht zu sehen. Und die Jahre gingen dahin. Und so hat er sich schon damit abgefunden, dass sein Knecht, sein treuer Knecht Eliezer, sein Erbe würde. Aber Gott sagt, nein, die Verheißung wird erfüllt. Ob du es jetzt nun erkennen kannst oder nicht. Gott erfüllt immer sein Wort. Ob wir das nun jetzt nachvollziehen können oder nicht. Halte daran fest. Sogar von deinem eigenen Leibe, du wirst diesen Erben zeugen. Sarah, deine hochbetagte Frau, wird ihn austragen und gebären. 1. Mose 21, Vers 2 und 5. Und Sarah ward schwanger und gebar Abraham einen Sohn in seinem Alter, um die Zeit, von der ihm Gott geredet hat. Wie Gott es gesagt hat, so traf es ein, nicht irgendwann, sondern zu der bestimmten Zeit. Vers 500 Jahre war Abraham alt, da ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. An dies wird also angeknüpft, hier im Hebräerbrief, dass man daran denken soll, dass Gottes Verheißung sich immer erfüllen. Und das sollen wir auch für uns immer wieder wahrnehmen. Es gibt keinen Grund, überhaupt keinen Grund zu irgendeiner Verzagtheit, wenn wir Gottes Wort glauben und Vertrauen haben dazu. Gibt es überhaupt keinen Grund. Das soll deutlich werden. Auch wenn wir den Blick in die Ewigkeit noch nicht haben, haben wir aber bereits im Vorfeld die Bestätigung durch den Heiligen Geist, dass sie da ist, dass es sie gibt. Und wir werden sie einnehmen, weil Jesus dort hineingegangen ist als unser Vorläufer. Es gibt keinen Grund zur Verzagtheit. Verzagtheit ist immer ein Zeichen dafür, dass wir Abstand von den Verheißungen Gottes genommen haben. Dass wir sie nicht mehr beherzigen und insgeheim unsere Erkenntnisse vor Gottes Verheißung stellen und sie wichtiger machen als sein Wort. Das, was wir erkennen, ist dann wichtiger und das macht verzagt. Und das soll einfach nicht sein. Die judenchristliche Gemeinde sollte nicht Rückblick im Sinne von ihren Schwachheiten tun, sondern wenn schon Rückblick, dann im Sinne der Glaubensstärkung. Gott erfüllt sein Wort, seine Verheißung. Siehe bei Abraham. So wandeln auch wir jetzt im Glauben und noch nicht im Schauen. Aber eins werden wir schauen. Wer im Glauben wandelt, wird auch schauen. Wer nicht glaubt, wird auch nicht schauen, die Herrlichkeit. Aber Glauben und Schauen gehören letztlich zusammen. Die gänzliche Erlösungsverheißung wird auch sichtbar werden vor unseren Augen. 2. Korinther 5, Vers 7. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost. Auch wenn wir das nicht sehen, wir sind dennoch getröstet und haben deswegen viel mehr Lust, außer dem Leibe zu wallen und daheim zu sein bei dem Herrn. Das heißt, wenn wir auch im Glauben leben, tragen wir die Gewissheit in uns und sollen sie in uns tragen, dass auch das Schauen eintreten wird. Das Zuhause ist vorhanden. Und darum sind wir getröstet. Nicht, weil wir im Moment im Glauben leben, sondern weil durch den Glauben wir eine Gewissheit auf das Vorhandensein des Zieles haben. Das Ziel tröstet uns. Und darum haben wir sogar Freudigkeit, dieses Ziel zu erreichen und einzunehmen. Daheim zu sein beim Herrn. Alle Verheißungen werden eingelöst, ohne Ausnahme, und sollen gleich wie mit Abraham, so auch mit uns in Erfüllung gehen. Wenn diese Verheißungen, dass ja du ein großes Volk werden willst, wirst an Abraham, einen Sohn von deinem Leibe haben wirst, worin das bestätigt wird, ihm gegeben ist und durch ihn miterfüllt wurde, weil es ja ein Sohn von seinem Leibe war, so sollen auch die Verheißungen nicht nur an uns, sondern auch durch uns miterfüllt werden, indem wir mit in die Erfüllung hineingenommen werden. Unser ganzes Leben, so steht es auch in 2. Korinther 1. Da lesen wir in Vers 20, ich lese mal schon Vers 19, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn alle Gottes Verheißungen sind Ja in ihm und sind Amen, gewisslich wahr, in ihm. Und jetzt kommt der Satz, Gott zu lobe an und durch uns. Durch uns. So wie Abraham mit hineingenommen wurde in die Verheißung. Das heißt also, die Erfüllung war mittels seiner Person und Sarah geschehen. Den Sohn der Verheißung, den Isaak hervorzubringen, der verheißen war. So sollen auch wir mit in die Erfüllung der Verheißung hineingenommen werden. Die Verheißungen sollen Ja und Amen auch in uns sein und sichtbar werden vor unseren eigenen Augen. Und wir dürfen diesen Dingen weiter folgen und nachfolgen. Das ist das Geschenk auch Gottes an uns. Und darum im Hebräerbrief die Einladung, lasst das an euch geschehen. Lasst an euch die Erfüllung der Verheißung geschehen und somit als ein Vorlauf vor euch immer hergehen, dass ihr merkt, es ist wahr und ihr lauft in die richtige Richtung. Wenn wir nur Beobachter sind von draußen und uns nicht hineinnehmen lassen, werden wir nicht das Ziel vor Augen haben. Wir müssen selbst Miterfüller durch das Geschenk der Verheißung dieser Erlösungsverheißung werden. Durch das persönliche Erleben, dass es so ist. Und dieses Erleben bringt uns weiter voran und macht uns das Ziel immer deutlicher. Der Glaube an den Messias Jesus Christus, das Handeln durch seine Führung, das Erreichen des gesteckten Zieles in Ewigkeit bewirkt Erfüllung der Verheißung Gott zum Lobe durch uns. Also dies darf man nicht unterschlagen, das durch uns. Nicht bei Gott zu Lobe stehen bleiben, sondern durch uns. Wir sollen aktiv hineingenommen werden, jetzt schon. Eine doppelte Sicherheit ist Abraham und denen, die die Verheißung erben sollten, gegeben worden. Diese zukünftige Lebensverheißung durch den einzigen Sohn, den eingeborenen Sohn, Isaak von Abraham, den er mit Sarah bekam, er bekam nur den einen Sohn mit Sarah, eingeborenen Sohn, bestätigte Gott sogar mit einem Eid. Mit einem Eid. Warum? Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Allein das göttliche Wort würde ja genügen. Warum? Weil das Wort der Verheißung immer höher steht als das menschliche Wort. Gottes Wort steht höher als Menschenwort. Darum ist es eigentlich automatisch wichtiger, sicherer und gewisser. Es bedürfte gar keines Eides. Wir lesen mal Jesaja 55, Vers 8 und 9. Und dann die Aufforderung in Vers 11, dann bekehre man sich zu den Gedanken Gottes. Dort steht ja, meine Gedanken, spricht der Herr, sind ja nicht eure Gedanken. Eure Wege sind doch nicht meine Wege. Sondern so viel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. Also mit anderen Worten, das göttliche Wort der Verheißung muss nicht nochmal durch was anderes bestätigt werden, es steht sowieso höher als das menschliche Wort. In Vers 7 aber desselben Kapitels des Propheten Jesaja ist darum die Aufgabe oder der Hinweis gegeben, weil das Gotteswort höher steht, bekehre dich zum Herrn und seinen Gedanken. Der Gottlose lasse von seinen Wegen, der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich sein Erbarmen. Also zu den Gedanken Gottes bekehren. Und dennoch hat Gott ein Eid hinzugegeben. Gott tat den Blick auf den Sohn der Verheißung. Das ist ja im irdischen Sinne die Nachkommenschaft Abrahams gewesen, nämlich der Isaak. Und im himmlischen Sinne sein eingeborener Sohn, Jesus Christus, noch einen Eid dazu. Denn ein Eidschwur birgt eine Eigenschaft in sich. Ein Eidschwur wird immer bei etwas Höherem als bei einem selbst gegeben. Also ich schwöre als Mensch vielleicht auf die Bibel, die Heiden auf ihre Götter. Also immer etwas, was höher steht als ich selbst. Ein Eid ist ein Eidschwur, bei dem auch das zur Ruhe kommt, was in Unruhe gewesen ist. Wir wissen das in einer Gerichtsverhandlung, werden Zeugen befragt über bestimmte Sachverhalte. Meistens werden sie nicht vereidigt. Aber wenn Unsicherheiten aufkommen, verlangt man einen Eid von ihnen. Ist dieser Eid gegeben, auf diese Aussage wird die ad acta gelegt, kommt man zur Ruhe. Manchmal bei den Menschen ist es nicht gesagt, dass trotzdem die Aussage richtig ist. Aber der Eid hat als Eigenschaft Ruhe in sich. Er soll Ruhe geben. Weil Gott nun keinen Höheren fand als sich selbst, schwor er bei sich selbst, dass diese Verheißung für alle Erben, die danach kommen, feststeht, damit auch wir, die die Verheißungen Jesus Christus erfüllt haben, zur Ruhe kommen. Der Eid macht einen Schlussstrich unter jeden Hader, unter jeden Zweifel. Er stellt zur Ruhe. Es gibt kein Zweifel mehr. Darum hat Gott einen Eid dazu gegeben. Und diesen Eid gab er wann? Als Abraham seinen Isaak opfern sollte und aus Liebe zu seinem Gott es tat, hinging, um es zu vollführen. Und da sprach dann der Herr zu ihm, der Engel des Herrn rief in Vers 15 von 1. Mose 22 und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, dass ich deinen Samen segnen und mehren will, wie die Sterne am Himmel. Somit gilt also auch dieser Eid, und dieser Schwur zum Segnen derer, die der Verheißung glauben und sich der Verheißung aussetzen, dass sie gesegnet werden in Ewigkeit. Dieser Eid macht jegliche Ungewissheit zur Gewissheit. Es ist so und es bleibt so. Und das soll in unserem Herzen auch geschehen. Die Wirkung des Eides also bei den Menschen ist, dass sie vor Gott oder auf das Wort Gottes hin den Eid schwören und andere eben auf etwas Höheres vor dem Gericht bekräftigen. Wird diese Aussage mit einem Eid belegt, ist der Streit unter den Menschen beigelegt worden. Ende des Haders, haben wir gelesen. Ende der Ungewissheit. Ende der Fragen. Gott ist Gott. Erlösung in dem Hohen Priester ist geschehen. Leben in Ewigkeit ist vorhanden. Gewissheit, eine Heimat im Himmel zu haben, ist bestätigt, ohne Frage. Sie gehört uns. Wir kommen hinein. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das sind alles ganz klare Aussagen, ohne ein Fragezeichen. Und das soll im Leben der Kinder Gottes, auch in unserem Leben, von Tag zu Tag Gewissheit bleiben. Ohne Ausnahme. Nicht mehr etwas anderes hinzusuchen wollen. Gottes Eidschwur soll also eine zusätzliche, dauerhafte Sicherheit geben, dass sich der Mensch nach nichts anderem zum wahren Leben mehr sehnen und auch nirgendwo anders hin orientieren muss, außer in dem erfüllten Wort Gottes zu bleiben, in der Verheißung, dass in Jesus Christus das wahre Leben ist. Er ist der Messias. Israel glaubt ja an Abraham. Die judenchristliche Gemeinde glaubte auch, dass Abraham, ihr Stammvater, vorhanden war, diesen Weg gegangen ist, Isaak empfangen hat. Sie glauben an das Wort, das Abraham gegeben wurde. Sie glauben an die Gewissheit dieses Wortes, was Abraham gegeben wurde. Und nun sollen sie auch glauben an die Gewissheit des Wortes, das durch den Messias gesagt und gegeben worden ist. Abraham galt bei ihnen und gilt ja als Vater der Beschneidung. In Römer 4 lesen wir das in Vers 12. Vater der Beschneidung. Beschneidung heißt ja Vater des Bundes mit Gott. Denn es war Gottes Gebot, dass alles, was männlich war im Hause Abrahams, beschnitten werden sollte. Das war der Bund Gottes im Fleisch mit seinem Volk. Sie glauben also, er ist ja der Vater der Beschneidung, der Vater des Bundes mit Gott. Er ist auch der Vater der Gerechtigkeit. So wie wir es in Römer 4, Vers 3 lesen. Er wurde ja gerecht durch den Glauben. Er ist auch der Vater des Glaubens in Vers 16 und 18 vom Römerbrief, Kapitel 4. Ich lese uns mal diese Verse. Darum muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, auf dass sie sei aus Gnaden und die Verheißung festbleibe allem Samen, nicht dem allein, der unter dem Gesetz ist, sondern auch dem, der des Glaubens Abrahams ist, welcher ist unser aller Vater. Wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker vor Gott, dem er geglaubt hat, der da lebendig macht die Toten und ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Und er hat geglaubt auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war, auf dass er würde ein Vater vieler Völker, wie denn zu ihm gesagt ist, also soll dein Same sein. Also Israel glaubte ja, und auch heute, die noch nicht den Messias kennengelernt, glauben an Abraham, dass er der Vater der Beschneidung ist, des Bundes, dass er der Vater der Gerechtigkeit ist und des Glaubens. Nun aber sollen sie gleichfalls glauben. Und das wird hier im Hebräerbrief eingefordert und wichtig gemacht. So glaubt ihr doch nun auch an die erfüllte Verheißung, dass der Messias Jesus Christus ist. Er hat all das getan, was vorausgesagt worden ist, was zu eurem Besten geschehen soll. Ihr braucht auf nichts anderes mehr zu bauen und zu warten. Es soll eine Sicherheit für die Erben der Verheißung sein, dieser Eid. Die Beweisführung des Schreibers im Hebräerbrief, dass sich diese Verheißung des Glaubensvolkes, die sogar und das sogar Zugang in die Ewigkeit gewährt zum Thron Gottes, die Beweisung wird durch den Hinweis gegeben, dass der Eid nicht nur für Abraham, sondern für seine Nachkommen eine Sicherheit bewirken soll. Ich lese nochmal Vers 17. So hat Gott, da er wollte, den Erben der Verheißung. Welche sind die Erben der Verheißung? Das sind wir, die wir an Jesus Christus glauben. Sind die Erben der Verheißung, beweisen, dass sein Rat nie wankt. Darum hat er einen Eid hinzugetan, damit wir auch gefestigt sind, damit wir festbleiben in dem Glauben, dass Gott im eingeborenen Sohn Jesus Christus diese ewige Errettung ein für allemal bewirkt hat. Jesus Christus, der Erlöser, musste ja aus Israel, aus Juda kommen, so war es verheißen. Hätte Gott nur sein Wort der Verheißung gesagt, würde die Nachkommenschaft dieses Wort wahrscheinlich nur auf Abraham gerichtet gesehen haben und erkennen können. Ja, das war ja für Abraham, Sohn der Verheißung, ein großes Volk daraus. So aber diese Verheißung mit dem göttlichen Eid belegt worden ist, gilt sie für alle. Gilt sie nicht nur für Abraham. Durch diese zwei Stücke, haben wir im Hebräerbrief gelesen, Vers 18, durch diese zwei Stücke, Verheißung und Eid, soll also die Glaubensgewissheit auch in Zeiten der Anfechtung, auch in unseren Zeiten, festbleiben. Wenn Gott Dinge tut, die eigentlich nur unter Menschen zur Sicherheit üblich sind, nämlich, dass wir mit Eid etwas belegen, das machen Menschen, soll der Nachdruck darauf gelegt werden und erkannt werden, dass wir uns Gott aktiv zuwenden müssen. Wenn Gott das tut, was eigentlich nur Menschen tun, um ihre Meinung zu bestätigen, Gott braucht seine Aussage nicht selber bestätigen, sie stimmt immer, dann ist es eine Aufforderung, jetzt aktiv auf sein Wort einzugehen, festzuhalten an der Gnade, darin fortzuschreiten im Leben und das Ziel immer vor Augen zu haben, so als hätte man's schon eingenommen. Die Realität des Zieles muss uns täglich vor Augen stehen, weil wir am Geiste schon zu Hause sind, nur äußerlich noch in dieser Welt. So aktiv soll die Nachfolge Jesu beschritten werden. Gott hat für sein Volk gesorgt und er sorgt auch für uns. Durch diesen göttlichen Eidschwur sollen alle, die ja nun, wir haben es im Eingang gesagt, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glauben, Trost und Sicherheit empfangen. Auch wenn sich die Verheißung über den Erlöser und über das Erlöstsein, die Verheißung im sichtbaren Sinne, erst noch nach späterer Zeit auftut und erfüllt. Für uns hat sich die Verheißung, die Abraham bekommen hat, erst 1800 Jahre später sichtbar erfüllt. Dass nämlich dieser Sohn kam, aus dem Geschlechte Abrahams, der verheißene Erbe, der alles zurechtbringen wird. Und wir sollen auch in Geduld warten, bis wir die erfüllte Verheißung sehen. Der göttliche Eidschwur galt und gilt denen zur Stärkung, die sich auf die bessere Hoffnung des Lebens durch Gnade in Jesus Christus und nicht auf das Gesetz verlassen. Auf die bessere Hoffnung. Vers 19 noch einmal in Hebräer 6. Welche wir haben als einen sichern und festen Anker unserer Seele, der auch hineingeht, nicht nur in das Heilige, sondern in das Allerheiligste. Alle, die da auf diese bessere Lebenshoffnung ausgerichtet sind, denen soll diese Sicherheit durch Eidschwur gegeben sein. Die Gemeinde aus den Juden sollte wiederum und weiterhin darin erinnert werden, dass die göttlichen Verheißungen zum Leben nicht nur den Maßstab des Gesetzes durch Mose brachte, das ist die eine Seite, sondern auch die Erfüllung der Gebote in dem Messias. Es ist sehr kompakt, aber man muss es im Herzen zulassen, damit man nicht an einem Punkt stehen bleibt, weil man sagt, den verstehe ich, den anderen verstehe ich nicht, deswegen nehme ich ihn nicht ein. Wir müssen alles zusammen sehen und einnehmen. Der hohe Priester zur Zeit Mose unter dem Gesetz ging nur in das irdische Heiligtum ein. Aber der hohe Priester der Gnade ging in das himmlische Heiligtum ein. Und weil nun Christus in das Allerheiligste im Himmel eingegangen ist, wurde er was? Er wurde der Vorläufer unserer Verbindung zu Gott in Ewigkeit. Er ging nicht in das Irdische nur ein und wies auf das Irdische hin, sondern in das Himmlische und wurde der Vorläufer unserer Verbindung zu Gott. Denn wer in das Himmlische eingeht, braucht keine Erneuerung durch ein anderes Opfer mehr. Durch den Glauben an Jesus Christus, den Messias, ist also unsere Seele in das himmlische Heiligtum eingegangen. Und da bitte ich einfach auch das Wort Anker festzuhalten. Es muss ja etwas Realistisches sein. Es sind keine theoretischen Aussagen, die wir nur zur Kenntnis nehmen sollen, sondern das Bewusstsein im Alltag, ich bin geankert im Allerheiligsten des Himmels, soll unser Leben auf Erden bestimmen. Ich bin geankert im Allerheiligsten des Himmels. Darum diese vielleicht für manche komplizierten Aussagen an die Hebräer. Allerdings die Hebräer verstehen das besser, weil sie den Hintergrund des Alten Testamentes hatten und verstehen auch diese Bilder, die ihnen hier gegeben werden. Gesichertes Leben durch Festankerung im Himmel. Festankerung heißt, wenn ein Schiff vor Anker geht, dann liegt ja nicht irgendwo der Anker und irgendwo steht das Schiff, sondern da besteht doch eine Verbindung zwischen Anker und Schiff. Und diese Sicherheit zwischen Anker und Schiff soll sich niederschlagen im Leben der Gläubigen, im ganz Persönlichen, in der Heilsgewissheit und auch in der Ausstrahlung vor der Welt, da wo wir hingestellt sind. Wir sind gesichert in Ewigkeit. Wir reden aus der Ewigkeit, wir leben aus der Ewigkeit und wir freuen uns aus der Ewigkeit und wir rufen zur Ewigkeit hin. Euer Leben, so schreibt Paulus auch in Kolosser 3, Vers 3, euer Leben ist ja verborgen mit Christo, wo? In Gott, da wo euer Anker ist, da ist bereits euer Leben. Durch den Heiligen Geist seid ihr dahingehend verankert. Und das müsst ihr auch wahrnehmen, das müsst ihr auch zulassen bei euch, diese Gedanken, damit ihr darin leben könnt. Im Epheserbrief, Kapitel 1, wird uns das nochmal sehr verdeutlicht. Und zwar im Blick auf die Gabe des Heiligen Geistes, das gehört ja alles zusammen, ab Vers 5. Und er hat uns verordnet zur Kindschaft gegen sich selbst, durch Jesum Christum, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Vers 12 weiter. Auf dass wir etwas seien zu Lob seiner Herrlichkeit, hier schon auf Erden, die wir zuvor auf Christum hofften. Ja, die Judenchristen, die hofften ja als Juden, Vertreter des Volkes Israels, auf den Messias, Christum. Sie hofften zuvor auf ihn und jetzt sollen sie etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit hier auf Erden. Durch welchen auch ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium, die frohe Botschaft, von eurer Seligkeit, durch welchen ihr auch, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zu Lob seiner Herrlichkeit? Der Heilige Geist ist gleichsam in uns und der Anker im Allerheiligsten im Himmel. Das ist die Verbindung vom himmlischen zum irdischen Leben hin. Und diese Festigkeit durch die Gewissheit im Heiligen Geist soll uns nicht genommen werden. Darum sollen wir nicht wanken und hin und her gewiegt werden in dieser Welt durch die äußeren Dinge, die uns anfechten, durch mancherlei Lehren. Ich bin manchmal so traurig über Glaubensbrüder, wie sie hin und her springen und mal hierhin hören und dahin hören, in der Hoffnung, dass sie da und da was Besseres hören. Sie haben nicht in sich die Gewissheit, dass sie das, was sie gehört haben, richtig ist. Sie müssen immer hin und her taumeln und kommen dann erschlagen und belastet zurück. Das heißt also, sie haben gemerkt, das hat's nicht gebracht. Wir müssen die innere Gewissheit in uns haben. Und da, wo der Herr uns hinstellt, da müssen wir sicher stehen und nicht Ausschau halten wollen nach irgendwie einer leichteren Gangart woanders. Manchmal muss man es einfach mit ansehen, man weint innerlich darüber, über die Exkursion der Glaubensgeschwister und kann sie nicht verhindern. Man muss zusehen, wie sie da rumsuchen, aber nicht die innere Gewissheit einfach als Bestätigung nehmen. Und dann kommen sie nachher zeitverloren in ihren Exkursionen wieder zurück und danken dem Herrn, dass sie das, was sie in sich tragen, doch als das Wichtige nehmen können. Aber wir sollen solche Exkursionen gar nicht erst machen. Wir sollen einfach immer von der inneren Gewissheit aus leben dürfen, denn unser Anker ist im Allerheiligsten im Himmel. Von dort aus werden wir bewegt und soll auch die judenchristliche Gemeinde bewegt werden. Und so wie Abraham die Verheißung des großen Volkes und des Segens Israels durch die Verankerung des göttlichen Eides bekam und auch die vorgeschattete Begegnung schon mit dem Friedenskönig erlebte, nämlich mit Melchisedek. Ja, er war noch gar nicht da, der große Melchisedek, Jesus Christus, aber er hat eine vorgeschattete Erlebnis, der ihm die Heilsmittel Brot und Wein darreichte, Leib und Blut Christi, dessen Leben, wurde ihm gesagt, kein Anfang und kein Ende hat, Verheißung, ja. So ist auch die Verheißung des geistlichen Wachstums. Und um das ging es ja hier im Hebräerbrief. Wachset weiter, nehmt ein, was euch verheißen ist. Und des geistlichen Segens und Lebens durch Jesus Christus in Erfüllung gegangen. Geistliches Wachstum ist schon fertig in Christus. Bloß wir müssen es entdecken. Es ist schon bereits vorhanden. Diese Erlösung himmlischer Art ist ein solch fester Anker der Seele, dass sie nicht mehr verloren gehen kann. Das möchte ich auch hier nochmal unterstreichen. Dieser Anker im Allerheiligsten kann nicht mehr gelöst werden. Wäre der Anker auf Erden, im irdischen Allerheiligsten, könnte er möglicherweise wackeln und könnte rausgerissen werden. Aber aus dem himmlischen Allerheiligsten kann kein Anker entfernt werden. Deswegen ist dort eine feste Erlösung, und das sollten die Hebräer hier lernen und auch wir, eine feste Erlösung vorhanden. Jesus ist der neutestamentliche Melchisedek in Ewigkeit. Er ist und bleibt die Zugangsgewissheit zum Allerheiligsten. Der Zugang und die Zugangsgewissheit. Das heißt, der Zugang zu Gott. Ich bin der Weg, sagt er, und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, aber alle kommen zum Vater, die zu mir kommen. Ich bin die Zugangsgarantie, die Zugangsgewissheit zum Vater zu kommen. Noch ein Gedanke dabei, der ja auch die Nachfolge Jesu nicht zu einem Leidenskampf, sondern zu einem Freudenskampf machen soll, ist, dass Abraham einen Sohn bekommen hat mit einem bestimmten Namen, nämlich Isaak. Er war der eingeborene Sohn Abrahams. Er hatte mit Sarah keinen anderen. Und so ist Jesus der eingeborene Sohn Gottes und ist gleichsam von der Auswirkung nur viel höher, auch der Isaak. Was bedeutet das? Isaak übersetzt heißt, man lacht. Man lacht. Warum lachte man? Weil man das Unmögliche plötzlich auch als möglich gesehen hat. Wir sagen, der Mund geht auf, wir staunen. Und dann lachen wir. Ist das möglich? Man lacht. Ja, was dort geschehen ist, Gott sagt Abraham, ja, du wirst lachen. Das geschieht. Isaak heißt, man lacht. Du wirst staunen, was Gott alles kann. Und du wirst dich so verwundern und so überwältigt sein, dass du nur noch lachen kannst. Sarah lachte auch zunächst. Und im Nachhinein beteten sie ein und sagten, ist ja unglaublich, unmöglich für uns gewesen. Und doch war. Und genau das, man lacht, will Gott bei uns erzeugen. Wir sollen in einer Freude stehen, die uns immer wieder zum Staunen und zur Fröhlichkeit bringt und sagt, es ist ja unfassbar, Herr Jesus, was du für mich gebracht hast. Wir sollen nicht einen Leidenskampf so kämpfen in Verbissenheit und in Starrheit, sondern in Freudigkeit, Staunen, man lacht. Einige Stellen, ich lese zuerst mal 1. Mose 17, 19, so dass wir das auch belegt haben. Da sprach Gott, ja, Sarah, dein Weib soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak heißen, denn mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Samen nach ihm. Ihn sollst du, man lacht, heißen, denn ich will meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Samen nach ihm. Das wird überwältigend groß sein, was da geschieht. Und das Lachen der Erlösung will ich auch mal in Psalm 126 bestätigen. Da wird das auch beschrieben. Es heißt doch in Vers 1 bis 3, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlöscht, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens sein und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Also es heißt, die Erlösung aus der Gefangenschaft durch Jesus Christus, den Messias, aus der Gefangenschaft der Sünde, soll in uns ein geistliches Lachen, eine Freude freisetzen, die unseren Glaubenskampf und Sieg in dieser Zeit ausmacht. Es gibt so viel Verbissenheit in der Nachfolge Jesu. Man macht es sich so schwer. Man krampft sich einen ab, würden wir sagen. Und das macht traurig. Einen selbst und die anderen auch. Wir sollen viel mehr vom Sieg singen in den Hütten der Gerichteten. Mit Freude steht dort. Mit Freude vom Sieg singen in den Hütten der Gerechten. Ja, wenn wir erlöst sind, unser Mund wird voll Lachens sein, unsere Zunge voll Rühmens. Das werden die Heiden sehen und sagen, tatsächlich, Gott hat was Großes an denen getan. Und dann sahen sie nachher, ja, der Herr hat Großes an uns getan. In Lukas 6, 21 lesen wir dazu auch im zweiten Teil des Verses: Selig seid ihr, die ihr hier weinet, denn ihr werdet lachen. Lachen. Das ist ein Wort aus den Seligpreisungen. Jetzt könnte jemand sagen, na ja, eben hier muss ich jetzt weinen. Und einst droben werde ich lachen. Nein, dieses Wort ist aus der Bergpredigt. Aus den Seligpreisungen. Das heißt, vorschattend auf das Ergebnis von Golgatha. Jetzt weint ihr hier, und zwar, weil ihr noch keine Hoffnung habt und seht das Ziel noch nicht. Aber ihr werdet lachen und euch freuen, wenn ihr das Ergebnis von Golgatha mitbekommt und da hineinkommt. Da werdet ihr sagen, warum bloß diese Sorgen? Gott hat's verheißen, er hat's gegeben. Wir sind erlöst durch des Lammes Blut. Ihr werdet lachen. Ihr werdet euch freuen. Und das ist Gegenstand für die jetzige Zeit. Johannes 15, Vers 11, sagt der Herr Jesus Gleiches. Das rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Also hier geht es nicht um einen verbissenen Glaubenskampf, sondern hier geht es um die Freude darüber, dass der Anker der Seele im Allerheiligsten im Himmel festgeankert ist. Unsere Zukunft ist gesichert. Es fehlt uns ja nichts. Es kann uns nichts mehr geschehen. Das löst Dankbarkeit und Freude aus. Und alles, was sich aufbäumt vor den Kindern Gottes in dieser Zeit, meine Frau sagt das ja oftmals dann so, in 50 oder 100 Jahren oder 1000 Jahren ist alles vorbei. Das heißt, lasst es an euch vorüberziehen, gleich wie das aussieht. Unsere Freude ist vollkommen in Jesus. Das sind alles nur Zeiterscheinungen. Und die sind bald weg. Die sind bald weg. Heute sehen wir für den vielleicht noch den einen Menschen, der uns wehgetan, morgen schon gar nicht mehr da. Ist weg. Lebt nicht mehr. Alles Zeiterscheinung, verstehen wir, was hier der Hebräerbrief uns sagen will. Wir sind festgeankert im Heiligtum im Himmel. Darum haben wir Grund zur Freude. Und alles, was uns abhalten will von der Einnahme dieser erfüllten Verheißung, sollen wir an uns vorbeirauschen lassen. Es hat nichts mehr zu sagen. Es hat nichts mehr zu geben. Darum steht auch in Offenbarung 19, Vers 7, dass es dann ist die Vorfreude jetzt in unserem Herzen, aber dann auch die erfüllte Freude. Es wird immer mit dem Wort auch freuen zusammengebracht. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Also wenn wir allein nur diesen Satz hier stehen ließen, dann verständen wir schon mehr, was wir in dem Abschnitt im Hebräerbrief gelesen haben, mit dem Anker der Seele. Lasst uns freuen und fröhlich sein und dadurch ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Hat sich bereitet, ist schon fertig. Und was ist die Braut des Lammes? Das lesen wir auch in Offenbarung. Das Weib des Lammes, Offenbarung 21. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen voll der letzten sieben Plagen hatten, und redeten mit mir und sprachen, komm, ich will dir das Weib, die Braut des Lammes, zeigen. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, herniederfahren aus dem Himmel von Gott. Das ist die Braut des Lammes, die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des himmlischen Jerusalems. Die hatte die Herrlichkeit Gottes, steht hier, und ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einen hellen Jaspis. Das Weib die Braut des Lammes, die Hochzeit des Lammes mit der Herrlichkeit Gottes. Und in diese Herrlichkeit Gottes wird nichts Unreines hineinkommen. So steht es dann auch in Vers 27 desselben Kapitels. Nichts Gemeines wird da reinkommen, das Gräuel tut oder Lüge, sondern nur die, die geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes, werden Eintritt bekommen zu dem Weib des Lammes in das himmlische Jerusalem. Das sind die Erlösten, die an dem Messias festhalten, die wissen, der Anker der Seele ist im Allerheiligsten schon. Und wir haben Anteil an dem Hochzeitsmahl Gottes in dem Lamm mit Jerusalem, der Herrlichkeit Gottes, der Gerechtigkeit, die er in sich selbst erworben hat am Kreuz. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst und richtete in sich selbst die Gerechtigkeit auf, die vor ihm selbst gilt. Und diese Zusammenführung ist das große Hochzeitsfest. Und alle, die im Lebensbuch stehen, dürfen Anteil haben und finden Einlass in das himmlische Jerusalem. Abrahams eingeborener Sohn war Isaak, der einzige Sohn. Und Gott spricht in Johannes 3, Vers 16, dass er die Welt so sehr geliebt hat, dass er auch seinen einzigen Sohn gab. Seinen einzigen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus ist also der Christus. Er ist der Heilsanker in Ewigkeit. Ich lese zum Schluss noch einmal die Verse aus dem Hebräerbrief. Denn als Gott Abraham verhieß, da er bei keinem Größeren zu schwören hatte, schwur er bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich segnen und vermehren. Und so trug er Geduld und erlangte auch die Verheißung. Die Menschen schwören ja bei einem Größeren, denn sie sind. Und der Eid macht ein Ende alles Haders, dabei es fest bleibt unter ihnen. So hat Gott, da er wollte, den Erben der Verheißung überschwänglich beweisen, dass sein Rat nicht wankt, einen Eid dazu getan, auf dass wir durch diese zwei Stücke, die nicht wanken, einen starken Trost hätten, die wir Zuversicht haben und halten an der angebotenen Hoffnung, welche wir haben als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineingeht in das Inwendige des Vorhangs, dahin, wo der Vorläufer für uns eingegangen ist, nämlich Jesus, ein hoher Priester gewordenen Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Mit seinem eigenen Blut ging er ins himmlische Allerheiligste. Dort sind wir zu Hause.